Guess who's back? Ich bin wieder am Start und heiße dich herzlich willkommen zu der 80. Folge hier auf dem Neuroathletik-Podcast Nervenstark. Heute mit einer Folge, wo du das Intro gerne überspringen darfst, weil es tatsächlich wahrscheinlich etwas länger wird und ich dich so ein bisschen in die letzten Tage und in die letzte Woche mitnehme. Ich habe es ja immer mal wieder in den Podcast-Folgen erwähnt, meine Kreuzband-OP. Und in der letzten Woche ist eine Menge passiert, nicht nur dahingehend, auch generell so ein bisschen umstrukturiert, so ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Natürlich werden wir uns heute auch mit dem neuroathletischen Aspekt beschäftigen. Darum geht es ja auch hier in dem Podcast. Aber wenn du für dich sagst, ey, auf die Sabbelei am Anfang und wie alles gelaufen ist und was es jetzt so Neues gibt, habe ich gar keinen Bock. Dann würde ich dir raten, die nächsten 5 bis 8 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten zu überspringen, obwohl 10 Minuten werden es am Ende des Tages auch nicht. Aber die nächsten 6, 7 Minuten an der Stelle einfach zu überspringen und dann direkt in die neue Folge zu starten, wo wir uns heute mit Atemtechniken befassen. Und ich werde generell nochmal auf das Thema Atmung eingehen. Ich werde darauf eingehen, wie die Podcast-Folge schon sagt, dass du nicht jede Atemtechnik hinterherjagen solltest, wenn dir deine eigene Performance lieb und teuer ist, und werde dann spezifisch auch nochmal auf das Mundtape eingehen, das sogenannte Mouthtape. Hast du bestimmt schon bei einigen Leuten gesehen, die sich ein Tape über den Mund kleben, damit schlafen, damit rumlaufen. Das ist jetzt nicht so populär wie diese, ja, Nasenringe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau heißen, die man dann gemacht hat oder aufgesetzt hat an der Brücke der Nase, um so die Nasenlöcher zu erweitern und optimaler zu atmen. War für einige auch nicht ganz so schlau. Selbst wenn sie festgestellt haben, dass sie dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen können und sich das alles befreiter anfühlt, heißt das im Umkehrschluss aber noch lange nicht, dass es deinem Nervensystem gut tut. Nur weil mehr Sauerstoff reinkommt und du das Gefühl hast, freier zu atmen, heißt es nicht, dass sich das nicht auch negativ auf deine Performance auswirken kann. Das ist nun mal so, das wirkt nicht für alle gleich, auch wenn man im Bewusstsein das Gefühl hatte, mehr Sauerstoff zu bekommen und vielleicht auch ein bisschen smarter atmen zu können, hat wahrscheinlich niemand oder 1% von den Leuten, die es getragen haben, mal wirklich geguckt, was es mit der Leistungsfähigkeit macht und was das Unterbewusstsein zu dieser Änderung der Atemökonomie, das ist es ja am Ende des Tages, auch sagt, und wo man eventuell gemerkt hat, boah, ne, seit ich das trage, habe ich vielleicht wieder Probleme mit XY oder kann mein Maximumgewicht nicht mehr heben, bin nicht mehr so konzentriert etc. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie das Nervensystem den Output an der Stelle quasi steuern kann. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal können wir hier alle stolz sein, dass ich diese OP endlich hinter mich gebracht habe. Ich habe mich auf den Moment riesig gefreut, wo ich hier in dem Fall jetzt stehe. Ich stehe hier einfach random im Raum rum, weil ich nicht mehr sitzen will. Und diese Krücken habe ich jetzt einfach an die Seite gestellt und ich stehe hier einfach mit meiner Schiene vor meinem Laptop, vor meinem Diktiergerät, mit meinem Mikrofon, weil es einfach gut tut, das Knie zu strecken. Ich darf es noch nicht voll belasten. Ich habe immer so eine Teilbelastung auf der rechten Seite, aber mal zu stehen und nicht sich zu fühlen wie der letzte Krüppel ist ein Segen, ein absoluter Segen. Und die OP ist gut verlaufen. Ich habe einen Top-Sportmediziner, ich hatte einen super Orthopäden, ich habe einen super guten Physiotherapeuten an der Hand, die mich vorher schon gut gebrieft haben, die mich vorher schon gut aufgearbeitet haben, könnte man sagen. Und die OP an sich ist wirklich gut verlaufen. An dem Mittwoch, wo ich dann morgens schon um 7 Uhr im Krankenhaus war, ist mir schon die Düse gegangen. Ich hatte nachher so Angst, dass ich vor Angst kaum irgendwas an, ja, Reaktion hatte. Ich habe in den Tagen davor super schlecht geschlafen. Also ab Montag ging es so ein bisschen bergab mit mir. Da habe ich mental gemerkt, okay, das zieht jetzt langsam wirklich Energie und das macht mich langsam immer nervöser. Und als ich dann endlich abgeholt worden bin von den Schwestern, hatte ich so eine riesengroße Angst, dass ich von außen so aussah, als wäre ich völlig entspannt. Also ich habe es noch nicht mal mehr geschafft, irgendwie zu zittern oder zu schwitzen oder sonst was, weil mein Volumen an Angst einfach so groß war. Und da muss man an der Stelle vielleicht wissen, dass es meine allererste OP in meinem ganzen Leben ist. Und da hat mein Orthopäde heute auch drüber gelacht, weil ich war heute beim Fädenziehen und ich, was sowas angeht, einfach eine Mimi bin. Also wenn es so Richtung, also so Blut abnehmen und so, ne, komm, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn es so Richtung Schmerzen geht, also wirklich dolle Schmerzen. Ich bin jetzt auch nicht so eine Mimi, dass ich jetzt bei jeder Kleinigkeit anfange zu heulen, ne? Das will ich damit gar nicht sagen. Aber das ist so ein Eingriff, wo ich wusste, ne, die bohren da rein und dann kommt da so ein Schlauch und dann sind die da drin so am Rumfummeln. Fand ich jetzt irgendwie nicht so cool und dementsprechend wusste ich, dass mein Körper erstens diese Belastung nicht kennt und zweitens, dass ich ja sehr unterschwellig belastbar bin, wenn es um solche, ja, Faktoren geht. Und wie gesagt, ich kannte die Situation halt auch nicht. Und dann bin ich in den OP gefahren worden. Es haben sich alle super lieb um mich gekümmert. Ich habe auch noch Witze gemacht mit dem Pfleger im Vorraum, ne, um ein bisschen versucht klarzukommen. Dann kam so die erste Dosis an Schlafmitteln oder an Narkosemitteln, an Schlafmitteln, an Narkosemitteln. Da habe ich schon gemerkt, okay, ich habe das Bedürfnis zu schlafen. Dann ist irgendwann die Maske auf die Nase gekommen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einem True Crime Podcast. Boah, ich guck so an die Decke und sehe überall diese OP-Lichter und irgendwelche Leute mit Masken und Hauben und alles ist kühl da. Ach Gott, oh Gott, wirklich jetzt. Du hörst schon raus, ne, dass ich eine Mimi bin. Also, das ist jetzt so die weiche Seite an mir, aber ist mir wirklich vollkommen egal, was man darüber denkt. Ich hatte einfach wirklich Angst. Dann kam diese Maske auf und dann hat der Pfleger noch gesagt, denk an was Schönes. Ich habe an was an Schönes gedacht und an das nächste, an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich, dass ich wach geworden bin und dass mich so eine richtig süße Schwester so wachgerüttelt hat und gesagt hat, Frau Schwab, Frau Schwab. Und ich dachte nur so, hä? In welchem Jahrhundert bin ich angekommen? Und ich habe mich gefühlt, als würde ich auf Wolken liegen, weil ich einfach den Körper noch gar nicht gespürt habe. Als ich dann realisiert habe, dass die OP geschafft ist, sind mir wirklich 1000 Steine vom Herzen gefallen. Und der Tag der OP war auch noch relativ in Ordnung von den Schmerzen, weil ich ja noch voll auf Schmerzmittel war und gar nicht so richtig gecheckt habe, was abgeht. Mein Mann Robin hat mich jeden Tag besucht und man muss dazu sagen, dass das Krankenhaus 1 Stunde von unserem Wohnort entfernt war, weil da einfach der Sportmediziner operiert. Und er kam jeden Tag, um mich zu besuchen. Und nach der OP war er natürlich auch da. Und dann gab es Abendessen. Und während ich da mein Brot gesnackt habe, bin ich einfach eingeschlafen mit dem Brot in der Hand. Also ich war wirklich, wirklich fertig nach der OP. Hatte dann noch so ein paar Nebenwirkungen von der Narkose. Da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber mich hat das ordentlich mitgenommen. Dann am zweiten Tag, ich war von Mittwoch bis Samstagnachmittag im Krankenhaus. Am zweiten Tag habe ich irgendwie schon ein bisschen besser zu mir gefunden. Es war halt aber alles irgendwie Kacke, weil diese Schläuche im Knie waren. Dann hatte ich so einen Nervenblocker. Das heißt, wenn ich dann mal irgendwie zur Toilette musste oder aufstehen wollte, habe ich gefühlt 37 Taschen mit mir rumgeschleppt, was jetzt nicht gerade cool war, ne? Das Knie hat Druck, du kannst nicht vernünftig bewegen. Es war für jemanden, der gefühlt die ganze Zeit so rumspringen möchte, sich bewegen möchte, wirklich ein Horror. Und am dritten Tag, also so von Donnerstag auf Freitag hat es mich einmal völlig erwischt. Da konnte ich kaum schlafen, kaum irgendwie, ich kam gar nicht klar. Ich hatte so Schmerzen in der Nacht, dass mich die Schwester mit irgendeinem Schmerzmittel nochmal weggefegt hat. Also, das war ein hartes Zeug, das hat auch richtig gebrannt. Da hat sie mich auch vorgewarnt und meinte, Frau Schwab, es brennt jetzt gleich. War natürlich auch der Fall, war mir in dem Fall nur wirklich schnurzpiepegal, egal, weil ich wollte einfach nur ein paar Stunden schlafen. Ich hatte glücklicherweise ein Einzelzimmer, das Privileg eines Privatversicherten. Das ist in dem Fall so. War geil, muss man ehrlich sagen, weil ich einfach auf niemanden Rücksicht nehmen musste und niemand musste Rücksicht auf mich nehmen. Ich muss ja nicht nur Rücksicht auf andere nehmen, sondern andere dann auch auf mich. Und das beeinflusst du ja manchmal nicht, wie es anderen dann auch geht. Ich konnte in Ruhe meinen Podcast hören, ich konnte telefonieren laut. Es sind halt so Privilegien, die hast du nicht, wenn du mit mehreren Leuten in einem Zimmer liegst. Und dann wurde der Schlauch gezogen und ich bin dem Nervenblocker super dankbar, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich weiß noch die Horror-Stories, die ich vor der OP geschildert bekommen habe, wie weh das tut, diesen Schlauch zu ziehen. Aber durch den Nervenblocker habe ich halt gar nichts gemerkt. Dann waren die Schläuche raus und dann war so Step by Step, wurde es dann halt immer besser. Und Samstagnachmittag kam ich dann aus dem Krankenhaus raus Und dann hat es mich am Wochenende mental einmal wirklich, sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, an der Stelle wirklich gebumst. Ich habe realisiert, was da wirklich passiert ist, was generell passiert ist, so, ne? Also so ein Kreuzbandriss ist jetzt keine OP am offenen Herzen, ne? Und ist auch keine OP am Gehirn, ist mir schon klar, ne? Aber für jemanden wie mich, der noch nie wirklich eine schwere Verletzung hatte, immer sportlich aktiv ist, immer alles selber macht, eigenständig macht und hin und her flitzt, ne? Und alleine die Tatsache, sich frei bewegen zu können, da musst du noch nicht mal jemand sein, der jetzt super viel Wert auf Sport und Bewegung legt, alleine sich bewegen zu können. Ich brauche für meine Socken 10 Minuten, für meine Hose 10 Minuten. Ich kann nicht mal eben kurz an die Tür gehen, wenn es klingelt. Und so eingeschränkt zu sein für jemanden, der es eigentlich ins komplett andere Extrem anders gewohnt ist, hat mich mental wirklich runtergezogen. Ich glaube, ich habe, weiß nicht, habe es gar nicht gezählt, so oft geheult auch und wusste, dass diese Phase kommt, weil die kam ja schon mal unmittelbar nach dem Kreuzbandriss, wo ich wusste, okay, das wirft mich jetzt erstmal wieder raus oder wirft mich generell raus. Und jetzt so langsam komme ich wieder zu mir, bin wieder Frau meiner Sinne, aber also ich sehe jetzt Athleten mit Kreuzbandrissen noch mal aus einer ganz anderen Perspektive, ne, aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Aber um das jetzt auch nicht allzu lang hier zu halten, ne, ich habe gesagt 7, 8 Minuten, wir sind gleich bei Minute 12, top. Kann ich dir sagen, dass alles gut gelaufen ist? Ich bin in guten Händen. Ich bin dem medizinischen und therapeutischen Team um mich herum dankbar. Mein Mann, der mir sowas von den Rücken stärkt, ne? Der immer für mich da ist, der alles für mich getan hat, der wie ein MacGyver hier zu Hause Sachen gebaut hat, damit ich, wenn er auf der Arbeit ist, mein Frühstück transportieren kann. Er hat mir den Reisekoffer umgebaut und hat oben so einen Schuhkarton draufgestellt. Das heißt, ich kann da mein Frühstück reinstellen und diesen Koffer durch die Wohnung schieben, die glücklicherweise groß ist und die sehr geräumig ist. Das heißt, der knallt jetzt nicht gegen die nächste Pflanze oder gegen irgendwie Kleinkram, ne? Der knallt höchstens mal gegen Higgins, aber der hat damit auch kein Problem. Den habe ich auch schon halb zu einem Assistenzhund ausgebildet, ne? Der kann mir jetzt Handtücher bringen, der kann Taschen tragen, ja. So ein Cane-Corso, den kann man auch mit 4 Jahren noch umerziehen. Aber auf jeden Fall geht es mir gut. Es ist alles gut gelaufen. Hab dich so ein bisschen mitgenommen in mein mentales Breakdown. Und jetzt wird es Zeit, dass wir an der Stelle dann auch in das Thema reingehen und uns um die Dinge beschäftigen oder mit den Dingen beschäftigen, wegen denen du auch hier bist. Um dir ja nicht mein Geseier wollte ich schon sagen, aber ist halt auch irgendwie wichtig, das mal so zu kommunizieren aus meiner Perspektive. Aber du bist ja nicht hier, um zu erfahren, wie meine OP war, sondern du bist hier, um Neuro-Content zu sammeln, um wieder deinen Wissensschatz ein bisschen zu erweitern, neuen Input zu bekommen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt in die neue Folge. Jage nicht jeder Atemtechnik hinterher. Dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß, einen nervenstarken Input und let's go! Die Atmung haben wir tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr in den Fokus gerückt. Ich habe sonst immer eine Zeit lang gedacht, okay, die Atmung war zu lange ein Thema, weil ich immer auf die Wichtigkeit der Energiegrundlage eingegangen bin. Ich habe ja auch immer gesagt, hey, du brauchst Energie als Grundlage für Adaption, also für Anpassung. Atmung ist wichtig, Ernährung ist wichtig und Atmung kann man natürlich im Rahmen der Adaption und der Energiegewinnung sehen. Aber Atmung ist für das Nervensystem, abgesehen davon, dass es der Stoff ist, den wir fürs Überleben am meisten, sage ich mal, brauchen, beziehungsweise wir können unserem Körper keinen anderen Stoff so kurz vorenthalten wie Sauerstoff. Wir können eine Zeit lang nicht trinken, nicht essen. Aber genauso lange nicht zu atmen, wird an der Stelle nicht funktionieren. Und heute möchte ich mit dir mal so ein paar Sachen aufarbeiten und dir meine Perspektive geben auf verschiedenste Atemtechniken, auf verschiedenste Atemtools, die auch genutzt werden. Und du weißt, dass ich kein Fan davon bin, dass alle Leute das Gleiche machen und dass jeder jetzt auf einmal mit einem Mouthtape durch die Gegend läuft, dass jeder jetzt auf einmal mit so einem Nasenerweiterungsring durch die Gegend läuft, dass jeder jetzt auf einmal Wim Hof-Atmung macht, weil das natürlich, also eigentlich ist das selbstverständlich, nicht für jeden in seinem Rahmen so funktioniert. Wenn du für dich festgestellt hast, doch, das tut es, dann ist das super. Aber heute hoffe ich, dass ich dir so ein paar Gedankenanstöße geben kann, die dir einfach nochmal zeigen, hey, ich sollte da nochmal genauer hinschauen, wenn der nächste Guru mit der nächsten Atemtechnik um die Ecke kommt und sagt, wenn du keine Schmerzen mehr haben willst, atme so. Wenn du konzentrierter sein willst, atme so. Und am besten atme genau so und so, um so und so zu sein. Ne? Das ist von der Reihenfolge, ne? Input, Interpretation, Output, ja, eine Vorgehensweise. Aber du solltest für dich schauen, ob das wirklich der Fall ist. Bist du wirklich konzentrierter? Bist du wirklich schmerzfreier? Bist du wirklich beweglicher? Und ich habe es eingangs gesagt, Sauerstoff ist ein entscheidender Teil unserer Energiegewinnung und muskulär geführt. Ne? Atmung ist ein muskulär geführter Prozess. Das heißt, wir können, das ist die beste Nachricht daran, Einfluss auf unsere Atmung nehmen. Das heißt, wir können gezielt steuern, wo und was wir mit der Atmung erreichen wollen, plus diese 20.000 bis 24.000 Atemzüge, die wir am Tag machen, je nachdem, ne, an einem ruhigen Tag vielleicht 20.000, an einem Tag mit einer Trainingseinheit 24.000 plus, ne, nagel mich jetzt nicht auf einzelne Atemzüge fest, aber so zwischen 20 und 24.000 Atemzüge machen wir tatsächlich am Tag. Und diese Atemzüge sind ja nichts anderes als Wiederholungen. Niemand würde 20.000 beschissene Squats machen und sagen, ja, aber ich mache immer schon so meine Squats, aber kaum jemand kümmert sich darum, wie hoch die Qualität der Atemzüge ist. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, Qualität statt Quantität. Das ist das, was ich im Intro auch gesagt habe, dass Leute merken, okay, da kommt mehr Sauerstoff in die Nase rein und es fühlt sich im ersten Moment befreiter an. Ist es trotzdem ein Eingriff in das Atemmuster und die Atemökonomie, die du zu dem Zeitpunkt hast? Das kann sich in eine positive Richtung entwickeln. Du merkst, du bist wacher, fitter, schläfst besser. Super cool, dann ist das dein Tool. Viele werden aber auch gemerkt haben, ohne das vielleicht auch direkt zu sagen, hey, oder haben vielleicht noch nicht mal drauf geachtet, das wäre noch das Schlimmste an der Sache, gemerkt haben oder nicht bedacht haben, dass sich gewisse Sachen wieder eingeschlichen haben. Weil mit dem Eingriff in dein Atemmuster kann es dazu führen, dass du dir in dem Fall, ich sag mal, du hast vorher ein okayes Atemmuster gehabt, dass das jetzt in einen Bereich geht, wo wir sagen, hey, ein suboptimales Atemmuster, weil die Leistung des zentralen Nervensystems nicht mehr optimal ist. Du merkst, du hast Schmerzen, die du schon lange nicht mehr hattest oder die neu dazugekommen sind. Du hast einen hohen Muskeltonus, auch ein Zeichen von Schutz fürs Nervensystem, hohen Blutdruck etc. Und die Sachen können natürlich hinten raus auch für extreme Probleme sorgen. Ne, wenn die Leistung des Nervensystems abfällt, ist beispielsweise die Verletzungsgefahr höher. Mit Schmerzen zu trainieren, das hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, ne, das Thema Schmerzen ist ja auch super umfangreich. Aber mit Schmerzen zu trainieren oder in einen Schmerz rein zu trainieren, ist auch nicht immer die richtige Herangehensweise. So nach dem Motto, ich will mit der Brechstange da wirklich durch und mein Körper muss jetzt verstehen, dass das trotzdem geht, ja, funktioniert nicht immer so, weil du deinem Nervensystem dann quasi Schmerz beibringst. Du bringst deinem Nervensystem bei, in einer gewissen Bewegung Schmerzen zu haben. Das heißt, zum einen erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass dein Nervensystem bei der nächsten Wiederholung schon die Erwartung daran hat, hey, ich bekomme jetzt gleich Schmerzen. Das nennt sich auch maladaptive Plastizität, um das mal so einzustreuen. Das heißt, du kannst nicht nur positiven Impact langfristig in dein Nervensystem implementieren, sondern auch negativen. Hohen Muskeltonus häufig im Nacken- und Schulterbereich, wo man sagt, ja, ich bin verspannt vom Training. Wenn man aber mal hinter die Kulissen guckt, dann kann es tatsächlich auch an der Atmung liegen. Und es ist natürlich aus der Sicht des Gehirns essentiell zu sagen, ich möchte so viel Sicherheit und so viel positive Prognosen erstellen wie nur möglich. Und dein Gehirn steuert und kontrolliert die Atmung hauptsächlich über den Vagusnerv, den 10. Hirnnerv und den größten Nerv deines parasympathischen Systems. Ne? Über den Vagusnerv hatte ich auch schon einiges in ein paar Folgen, da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Aber wie gesagt, die Atmung wird hauptsächlich über den Vagusnerv gesteuert. Das parasympathische System ist quasi das System, was dafür sorgt, dass dein Körper wieder runterfährt und reguliert, ne? Sympathikus und Parasympathikus müssen optimal zusammenarbeiten, immer nur in dem einen Zustand oder überwiegend in dem einen Zustand zu bleiben oder überwiegend in dem anderen ist auch nicht gesund. Je nach Tageszeit, je nach Anforderungsprofil, ne? Wenn du einen Wettkampf hast, du hast einen Fight und du hast viel parasympathisch und merkst einfach, ey, du kommst gar nicht so richtig in die Gänge, muss man halt schon gucken, dass da eher der Sympathikus aktiv ist, ne? Also zum einen an den Alltag angepasst, an den sportlichen Alltag angepasst, aber dann natürlich auch an eine Wettkampfsituation. Und der Vagusnerv leitet quasi die Signale des Atemzentrum oder leitet Signale an das Atemzentrum weiter und dein Atemzentrum liegt in deiner Medulla oblongata. Die Medulla oblongata ist ein Teil deines Hirnstamms. Der Hirnstamm besteht oberhalb aus deinem Mittelhirn, aus deiner Pons, die auch die Brücke genannt wird, weil sie halt zwischen Mittelhirn und Medulla liegt und unten halt die Medulla oblongata, wo dieses Atemzentrum quasi liegt. Und wie du schon erfahren hast, ist es ein positiver Impact, dass du willentlich Einfluss auf deine Atmung nehmen kannst und dementsprechend auch beeinflussen kannst, wie gut oder für welches Ziel du welche Atemtechnik tatsächlich benötigst. Jetzt gibt es natürlich einige Indizien, die auf ein suboptimales Atemmuster hindeuten. Das kann zum einen verletzungsbedingt sein, vor allen Dingen im MMA, viele Tritte und Stöße gegen die Rippen, Verletzungen im Training. Also deine Atmung passt sich ja schon deinen Anforderungen an. Und wenn du ständig gebrochene Rippen hast, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass ein Rippenbogen nicht so optimal arbeitet, wie der andere es tut. Frage ist dann, hat das Einfluss auf das, was du besser machen möchtest, ja oder nein? Muss man an der Stelle tatsächlich immer testen. Und ein Indiz, was ich mir zum Beispiel auch in der Neuroanalyse angucke, ist die Atemfrequenz. Gesunde Leute atmen bei normaler Aktivität, jetzt gar nicht beim Training, so 10 bis 14 Mal pro Minute. Und da kann eine höhere Frequenz auf eine schlechte Biomechanik deines Atemmusters hindeuten, ne? Auch durch, wie gesagt, Verletzungen beeinflussbar. Ist nicht immer alles nur, was heißt nur die Biomechanik, aber es wird natürlich auch, ja, es werden Muskeln verletzt, es werden Sehnen, Bänder verletzt, ne? Alles auch Einflussfaktoren im Bereich der Biomechanik und dementsprechend kann ich da schon sehen, okay, wenn du jetzt hier sitzt und hast beim Nichtstun quasi schon, keine Ahnung, 20 Atemzüge pro Minute, weiß ich schon, okay, das könnte ein Hinweis in Richtung Atmung sein. Dann auch so ein bisschen die Debatte Nasen- oder Mundatmung. Ne? Viele sagen ja, boah, nee, durch den Mund atmen auf keinen Fall, ne? Durch die Nase atmen, durch den Mund essen. Und ich kann dir an der Stelle sagen, keine Variante ist zwangsläufig besser als die andere. Ne? Es kommt da auch wieder auf die Situation an. Erzähl mal einem MMA-Kämpfer während des Kampfes, dass er nur durch die Nase atmen soll. Da ist das Nervensystem gestresst. Da braucht das Nervensystem schnell viel Sauerstoff, was sowieso durch den Mundschutz schon ziemlich limitiert ist. Und wenn du dann um die Ecke kommst und sagst, ja, aber Nasenatmung ist viel gesünder, weil die Nasenhaare filtern da auch noch mal vor und dann kommt nicht so viel Schmutz quasi ins System rein, ne? Ja, da würde ich dir aber auch was anderes erzählen, ne? Es ist immer gut, beides zu können, ne? Also flexibel zu sein, sowohl das eine als auch das andere zu können. Man kann aber in gewissen Positionen, sei es jetzt bei so einer Pressatmung, ne? Wenn du jetzt schwere Gewichte hebst und du hältst unten einmal die Luft an und presst sie richtig raus, wenn du nach oben kommst, ist das ein legitimes Mittel, um da die Performance dementsprechend auch abrufen zu können. Ne, oder Nasenatmung zu nutzen, um zu gucken, wie wirkt sich das beispielsweise auf die reflexive Stabilität aus. Ne? Und dementsprechend ist keins von beiden das Nonplusultra. Du solltest flexibel in beiden Bereichen sein, aber auch da gilt wieder situations- und athletenabhängig. Dann eine Sache, die ich auch immer gerne teste, ist der sogenannte Boltzmann-Score. Also die Sensitivität der CO2-Rezeptoren und quasi die Dauer, bis der Körper auf diesen CO2-Anstieg reagiert. Und bei dem Test geht es nicht darum, herauszufinden, wie lange du die Luft anhalten kannst und schon blau wirst und die Lippen schon rot anlaufen oder blau anlaufen, sondern zu schauen, wann der Körper auf CO2 reagiert. Und jetzt stell dir mal eine Situation im Kampf vor, du liegst leider in der falschen Position auf dem Boden, wirst eingequetscht von einer anderen Gliedmaße deines Gegners und kriegst kaum Sauerstoff. Und jetzt atmest du, hast du tief eingeatmet, ausgeatmet und nach gefühlt 2 Millisekunden sagt dir dein Nervensystem schon, ey, ich brauche neuen Sauerstoff und du bist gar nicht so lange in der Lage, mit dem Sauerstoff auszukommen, den du hast. Ist ein limitierender Faktor an der Stelle, sagt mir aber auch viel darüber aus, über die Toleranzschwelle von CO2. Ich teste das immer sehr gerne, das kannst du an der Stelle auch gerne mal machen, tief durch die Nase einatmen, tief durch die Nase ausatmen. Wenn alles ausgeatmet ist, die Luft anhalten und dann mal die Stoppuhr starten und gucken, wann der Atemreflex wiederkommt. Wie gesagt, es geht nicht um die maximale Dauer des Luftanhaltens, sondern es geht darum zu gucken, wann dein Nervensystem dir quasi den Impuls zum Atmen wiedergibt. Ne, das spürst du. Jetzt denkt man so, oh Gott, wie soll ich das denn herausfinden? Es kommt so ein Impuls von innen raus, der dann sagt so, ey, du könntest jetzt mal wieder atmen und da machst du mal Stopp. Und Ziel sollte 40 Sekunden oder mehr sein. Ich habe selten Leute gesehen, die das wirklich 40 Sekunden schaffen, ohne dann tatsächlich blau anzulaufen. Ein letztes Assessment oder ein letztes Indiz, was ich quasi suche, beziehungsweise wo ich dann nachher schaue, okay, wo könnte eventuell Potenzial liegen, ist das sogenannte arrhythmische Atemmuster. Dabei greife ich mit meinen Händen an den unteren Teil des Brustkorbs, die Daumen so auf T12 an der Brustwirbelsäule und dann schaue ich mir beim Ein- und Ausatmen an und fühle da auch richtig rein, ob das Atemmuster gleichmäßig ist, sowohl hinten als auch seitlich. Und da kann man rein aus der Erfahrung jetzt schon berichten, dass viele Athleten, die mit Rippenprellungen, Verletzungen, Brüchen zu tun haben, das Atemmuster nicht ganz ausgeglichen haben. Und da muss man an der Stelle auch wirklich nochmal sagen, es kann sein, dass es gar keine Auswirkung auf dich hat, dann ist alles völlig in Ordnung. Das muss man aber dann auch anhand eines Retests wirklich analysieren und testen. Es kann aber auch sein, dass dieses Atemmuster ein limitierender Faktor für dich ist. Und dass dein Nervensystem schon den Wunsch hat, vollständig zu atmen und viel mehr Leistung, was den Sauerstoff geht, zu generieren, dafür aber einfach nicht in der Lage ist. Und das kannst du auch gerne mal bei dir selber testen. Das ist jetzt auch nicht schwer. Es ist immer gut, wenn eine andere Person das macht, weil du vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel auf deine eigene Atmung hast als jemand anderes und das vielleicht auch von der Position noch mal ein bisschen günstiger ist, wenn jemand hinter dir steht und das dann testet. Und dann mal zu schauen, okay, habe ich da Auffälligkeiten? Ist ein Rippenbogen viel schneller oben als der andere? Ist der unkontrolliert? Stolpert der? Merke ich da irgendwelche Unterschiede? Und viele Leute merken dann, hey, stimmt, der geht nicht so schnell raus oder der kommt nicht so schnell zurück oder was auch immer, ne? Also Unterschiede lassen sich da tatsächlich ziemlich leicht feststellen, wenn vorhanden, ne? Man muss jetzt nicht die Nadel im Heuhaufen suchen und unbedingt ein Problem haben an der Stelle. Aber bei vielen ist es der Fall. Und bei vielen kann man da auch mal etwas genauer hinschauen und gucken, wenn wir das Atemmuster wieder auftrainiert haben, was bedeutet das denn? Sorry, ich habe mich irgendwie an einem Krümel, ich weiß auch nicht, wo dieser Krümel herkommt, an einem Krümel verschluckt. Ah, vom Frühstück wahrscheinlich. So, ich bin wieder da. Oh Gott. Ich mache mal kurz meine Flasche hier auf. Ich muss noch mal kurz einen Schluck trinken. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Oh. Ach, Real Life. Real Life Podcast-Aufnahme. So, und dann einfach mal zu gucken, welche Auswirkungen hat die Aufarbeitung des Atemmusters denn auf meine Leistungsfähigkeit, Schmerz, Beweglichkeit und, und. Genau, so viel erstmal dazu. Und jetzt gehen wir das mit dem Mouth-Tape nochmal etwas genauer an und nehmen das Mouth-Tape noch mal etwas genauer unter die Lupe. Und wenn man sich verschiedenste Verpackungen anschaut, dann soll das Mouth Tape quasi dabei helfen, die Atemökonomie zu verbessern, den Schlaf zu verbessern und die Leistungsfähigkeit zu steigern, wobei der Schlaffaktor da primär aufgelistet ist. Also besserer Schlaf dadurch, dass man durch die Nase atmet und verschiedenste Vorteile auch kommuniziert, die Nasenatmung zu nutzen. Jetzt gibt es natürlich signifikante Ausschlusskriterien, weshalb man dieses Mouth Tape vielleicht nicht nutzen sollte. Und es ist genau dasselbe Prinzip, wie man steckt seine Katze nicht in die Mikrowelle. Wenn da so ein Hinweis drauf ist, keine Katzen in die Mikrowelle, weiß man, irgendein Depp hat es irgendwo schon mal getan. Und eigentlich denke ich mir bei vielen Dingen, die sollten selbstverständlich sein, aber sind sie am Ende des Tages nicht, wenn man sie nicht klar und deutlich nochmal kommuniziert hat. Und selbst dann wird es manchmal schwierig. Also, wenn ich mit irgendwelchen Atmungserkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen, Bronchitis, Lungenentzündung, sowas wie COPD zu tun habe, sollte ich solche Tools für meine Atmung natürlich vorher erstmal ärztlich abklären lassen und schauen, wie verhält sich denn das Mouth Tape am Tag mit meiner Atmung. Nicht sofort in die Bresche springen und sagen, so, ich teste das jetzt, wenn ich schlafe, sondern erstmal gucken, ey, wie komme ich denn damit zurecht? Kriege ich vielleicht Panik, ne? Kriege ich vielleicht Atemnot und dann dreht sich auf einmal alles, mir wird schwindelig und was weiß ich, was dann noch alles raus resultieren kann. Also da wirklich die Vernunft mitzubringen und zu sagen, ich klebe mir das jetzt nicht einfach auf den Mund und gehe damit schlafen, obwohl ich weiß, dass ich generell chronische Erkrankungen oder Probleme mit den Atemwegen habe, an erster Stelle. Dann wird das natürlich auch nicht genutzt, an zweiter Stelle, wenn ich krank bin, wenn die Nase zu ist. Also das sollte ja logisch sein, dass ich mir das Ding nicht auf den Mund klebe und durch die Nase auch nicht atmen kann. Wo soll der Sauerstoff denn hin? Oder rein und raus? Also auch so Sachen, die ich aber schon gehört habe, die bei Kollegen passiert sind, wo Leute gesagt haben, ich konnte kaum schlafen und der sich dann gewundert hat, warum nicht? Und ja, ich bin ja krank, mein eines Nasenloch ist zu und ich atme nur im besten Fall durch ein Nasenloch, manchmal auch durch kein Nasenloch. Ist natürlich auch ein Ausschlusskriterium. Also alles das, was mit Erkrankungen, sei es im grippalen Sinne, sei es aber auch im chronisch Kranken oder generell im erkrankten Sinne der Atemwege ist, sollte man vorher schon mit medizinischem Fachpersonal oder mit einem Therapeuten oder einer Vertrauensperson, wo man weiß, da besteht Expertise, sollte man damit schon einmal ja besprechen und sagen, hey, ich habe das vor, weil ich meine Schlafqualität verbessern will, ich will auf keine Medikamente zurückgreifen und ich will es ausprobieren. Und da sollte dann jeder Experte und Ansprechpartner auch in der Lage sein, dir adäquate Antworten in dem Bereich zu geben. Wenn du da gerade ein Thema mit hast, kannst du mich auch jederzeit gerne fragen, wenn du dir unsicher bist, wenn du es nutzt. Ich werde dir da auch definitiv eine vernünftige Antwort auf deine Situation geben. So, jetzt ist es natürlich so, dass bei gesunden Leuten so ein Mouth Tape den Schlaf natürlich schon verbessern kann. Es fühlt sich im ersten Moment ziemlich komisch an, mit so einem Tape zu schlafen und man denkt sich, ich habe den Mund sowieso immer zu, wenn ich einschlafe. Heißt aber nicht, dass der Mund weiterhin geschlossen bleibt, wenn du nachts schläfst. Also das bekommt ja keiner von uns mit. Ne? Das ist eine Sache, die läuft im Unterbewusstsein ab und die kannst du nicht steuern. Du weißt nicht, ob du nachts den Mund auf oder zu hast und da ist man natürlich so ein bisschen auf Nummer sicher, wenn man dann so ein Tape draufkleben hat. Man muss aber auch nicht das ganze Tape draufkleben, man kann auch nur so einen kleinen Abschnitt drauf machen, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, da irgendwie ja in Atemnot zu kommen und den ganzen Mund abgeklebt zu haben, vor allen Dingen, weil die Lippen auch sehr empfindlich sind teilweise und da würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt was draufkleben und ich reiße es dann morgens ab und habe die halbe Lippe mit an dem Tape dran. Also da reicht ein kleiner Streifen, der quasi so genau an der Mundöffnung positioniert ist, ein bisschen weiter geht, um dann auch zu halten, um den Mund geschlossen zu lassen. Es gibt ein paar Athleten, die das auch in Zusammenhang mit einer Whoop, mit diesem Fitnessarmband, mit einer Garmin oder mit anderen Fitness-Tools mal über eine Zeit lang getestet haben und wo wirklich auch Ergebnisse bei rumgekommen sind, wo steht, dass die Schlafqualität sich signifikant verbessert hat. Teilweise bleibt Leuten nichts anderes übrig, als irgendwie zu gucken, optimaler zu schlafen, weil sie aus beruflichen Gründen beispielsweise nicht länger schlafen können. Mein Mann ist so ein Beispiel. Der muss natürlich jetzt noch früher aufstehen, weil er die Morgenrunde mit Higgins gehen muss. Das heißt, um 5 Uhr geht der Wecker. Wir sind abends so um 23 Uhr im Bett, weil wir ja auch noch in der Kampfsportschule unterwegs sind und er da seine Kurse gibt oder er beim Training ist.
Ne, das heißt, das sind so 6 Stunden. Das ist definitiv zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig für das Pensum, was er abreißt. Und dementsprechend muss man halt schauen, okay, wie kann man die Stunden, die man hat, vielleicht noch effizienter nutzen? Und da kann man beispielsweise, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Gadget zu arbeiten, schauen, wie wirkt sich das über die Zeit aus. Wenn du aber ein ungutes Gefühl dabei hast, ne, wie gesagt, meine Empfehlung ist, trag es mal tagsüber und guck einfach mal, wie du dich damit fühlst. Ne, du musst damit nicht einkaufen gehen, du musst damit nicht auf irgendwelche Geburtstagspartys gehen, weil da willst du ja auch noch sprechen. Aber wenn du weißt, ich bin abends zu Hause und ich teste das mal 1, 2 Stunden aus und du hast jetzt keine Kopfschmerzen, keinen Schwindel und du hast ein subjektiv gutes Gefühl damit. Ne, das ist ja auch wichtig. Du musst dich gut damit fühlen. Das soll keine Qual sein, das zu tragen, sondern du musst das Gefühl haben, ey, irgendwie merke ich, ja, das fühlt sich gut an. Dann kann man das irgendwann in die Nacht übertragen. Das musst du nicht direkt von Anfang an machen. Ne, das wäre so ein kleiner Tipp von mir, das einfach im Laufe des Tages mal für sich selber auszuprobieren und dann zu schauen, ne, schaffe ich es auch oder kann ich mir vorstellen, das dann auch zum Schlafen zu benutzen und zu verwenden und dann gegebenenfalls mit einem Gadget nachzuhalten, das sollte man schon über einen längeren Zeitraum machen. Ne, du musst deinem Nervensystem auch Zeit für Anpassung geben und dann zu gucken, wie wirkt sich das auf die Schlafqualität aus. Das kann subjektiv sein, wenn du jetzt keine Daten erheben kannst. Läuft ja nicht jeder mit so einer Whoop oder so einer Fitbit oder Garmin oder was weiß ich nicht rum. Das kann sein, dass du merkst, du bist morgens viel fitter, du schläfst vielleicht sogar durch und sparst dir nächtliche Toilettengänge. Du siehst morgens nicht mehr aus wie ein Teller bunte Knete, sondern denkst so, hey, ich sehe relativ fit aus dafür, dass ich so wenig geschlafen habe. Ne? Alles so Sachen, die du ja vom Empfinden raus machst. Auch wichtig. Es müssen keine Daten und Fakten sein. Nicht immer. Es ist halt cool, wenn man was Visuelles hat, wo man weiß, hey, guck mal, ne, das hat sich schon deutlich verbessert. Aber wenn du für dich selber merkst, dass es einen Input hat, ist es nicht weniger wert, nur weil keine Zahl dahinter oder davor steht. Da kannst du das in dem Zusammenhang natürlich auch mal testen. Ich nutze das Tape auch sehr gerne im Training. Das steigert zum einen den Schwierigkeitsgrad. Du musst das mal ausprobieren, nur durch die Nase zu atmen und dann vielleicht mal ein paar Kraftübungen zu machen. Immer mit einem Retest, ne? Keine Übung kommt um mich herum mit einem Retest. Das heißt, ich gucke mir an, wie gut wirst du nachher in der Übung, wenn wir die Atmung nur durch die Nase steuern. Kann auch eine gute Voraktivierung im Warm-up sein und hängt dann auch wieder individuell vom Athleten ab. Also ich weiß, dass viele vielleicht so ein bisschen müde werden von meiner Kommunikation in Sachen, ja, kommt drauf an und hängt vom Athleten ab, aber das ist einfach der Fall. Nicht jeder wird mit einem Mundtape da positive Ergebnisse beim Krafttraining erzielen, sondern vielleicht, ne, sogar instabiler werden, schlechter werden, verletzungsanfälliger werden. Das ist einfach in einem professionellen Rahmen zu testen, Punkt. Das geht nicht anders. Also das einfach nur so zu versuchen, weil da jetzt irgendwer gesagt hat, ey, mach mal ein Training und tape dir dabei den Mund zu, ist totaler Quatsch. Es kann aber an gewissen Stellen und in gewissen Zusammenhängen tatsächlich durchaus Sinn machen, das an der Stelle zu tun, für einzelne Übungen, teilweise aber auch für ganze Trainingseinheiten, ne? Und dann halt auch immer unter professioneller Aufsicht und immer mit einem professionellen Ansprechpartner, falls da doch mal was sein sollte. Das Nervensystem ist flexibel, es muss sich vielleicht nichts am Trainingstag zeigen. Es kann aber auch sein, dass man im Laufe des Tages oder ein paar Tage später merkt, irgendwas fühlt sich komisch an und da sollte man schon einen dementsprechenden Ansprechpartner dafür haben. Also wäre aus meiner Perspektive einfach ratsam, wenn man vor allen Dingen bei solchen Themen dann jemanden hat, der sich damit auskennt. Und genau wie mit dem Mundtape, Mouthtape, ne, ist ja dasselbe, verhält es sich auch mit anderen Atemtechniken. Es gibt Atemtechniken, die parasympathisch, also entspannend wirken. Es gibt aber auch Atemtechniken, die sympathisch, also aktivierend wirken. Rein von der Wissenschaft und rein von dem, was dann im Nervensystem und im Gehirn passiert. Ich habe aber auch schon, da habe ich letztens noch mit einem Trainerkollegen im Podcast drüber gesprochen, da war ich nämlich eingeladen, drüber gesprochen. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach genau. Narkose ist doch noch nicht ganz so raus. Da ging es nämlich darum, dass ich eigentlich eine Atemtechnik gemacht habe, die das Nervensystem entspannen sollte. Ne, rein von dem Fakt, es ist eine parasympathische Atemtechnik, hat nachher das Ergebnis, ich hatte auch so ein Sauerstoffmesser am Finger, ich habe Blutdruck gemessen, hat es eher dazu geführt, dass das Nervensystem sympathisch, also aktivierend reagiert hat als parasympathisch, obwohl es offiziell und rein von der Oberflächlichkeit eine Atemtechnik war, die das Nervensystem entspannen sollte. Geht natürlich andersrum auch, du willst das Nervensystem aktivieren, aber diese Atemtechnik entspannt das Nervensystem eher. Das kann passieren, das sind Dinge aus dem Leben, das sind Dinge aus dem Training, das passiert. Weil genau das der Punkt ist. Wenn ich nicht herausgefunden habe, wie der jeweilige Körper auf die jeweilige Atemtechnik reagiert, kann ich mich doch nicht dahinsetzen und einen Online-Kurs beispielsweise für entspannende Atemtechniken bei, das habe ich letztens gesehen, Depression und was weiß ich nicht, dann auch noch in so einen sensiblen Bereich reingehen und sagen, mach mal die Atemtechniken, dann wird dein Nervensystem entspannt und dann bist du ruhiger. So richtig plump jetzt runtergebrochen, das war schon professionell kommuniziert, aber es ist im Endeffekt überall das Gleiche. Atemtraining zu machen bedeutet, so individuell wie möglich zu schauen, wie reagiert dein System auf die Technik, Atemtechnik, die ich mache und welche Voraussetzungen bringe ich für das Atemtraining mit. Wenn die Atemökonomie schon bescheiden ist, ne? Ein Rippenbogen arbeitet nicht so gut, die CO2-Sensitivität ist schlecht, meine Ruheatemfrequenz ist ziemlich hoch, dann sollte ich mich vielleicht an der Stelle erstmal um die Basis kümmern, dass die Dinge sitzen, bevor ich anfange, ganze Atemtechniken zu machen. Da gibt es ja super viele wilde Retreats auch, ne, wo man so krasse Videos sieht von Leuten, die so Atemtechniken machen und die Seele aus sich herausbrüllen, weil sie irgendwelche Kindheitstraumata aufarbeiten. Ja, da kriege ich auch immer einen Nervenzusammenbruch. Ich denke mir, schön für die Person, die das jetzt irgendwie aufarbeiten kann, aber Halleluja, was passiert denn da? Also ich will niemandem irgendwas unterstellen, ne, dass sie da irgendwelchen Humbug betreiben. Aber manchmal denke ich mir, okay, wie schlecht muss es der Person denn wirklich ergangen sein, dass durch die Atmung, du schaffst definitiv Connection zu dir und deinem Geist, ne, alles richtig. Aber manchmal, Halleluja, da denke ich mir wirklich, die hätten vielleicht einen Therapeuten gebraucht und keinen Atemtrainer. Aber wenn es geholfen hat, ey, cool, ne, dann ist alles in Ordnung. Aber das dann auf alle zu projizieren und alle irgendwie mitzunehmen und für alle das Nonplusultra-Atem-Guide-Paket zu erstellen, sehe ich an jeder einzelnen Stelle im Fitness-, Gesundheits- und Medizinbereich auch kritisch. Du kannst nicht alle gleich behandeln und nicht jede Atemtechnik funktioniert für alle gleich. Da muss jeder seinen Weg finden. Und die ihren Weg gefunden haben, für die freue ich mich wirklich. Aber es gibt da draußen auch sehr viele Beispiele, wo das Ganze nach hinten losgegangen ist, weil auf Individualität an der Stelle keine Rücksicht genommen wurde. Genau. Und in diesem Sinne, ne, würde ich sagen, machen wir jetzt hier heute einen Cut, was die Atmung angeht. Sonst wird die Podcast-Folge generell ein bisschen zu lang. Wir können nochmal auf spezielle Atemtechniken in einer Neurohacking-Folge eingehen. Das werde ich mir mal notieren, dass wir eine Neurohacking-Folge 15, 20 Minuten machen und mal auf eine, keine Ahnung, 4-4-4-4-Atmung eingehen, also Boxatmung eingehen, auf irgendwelche Atemtechniken, Wim Hof-Atmung eingehen, ne? Was will Wim Hof damit erreichen, bla 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 bla. Das können wir alles in der Neurohacking-Folge mal aufarbeiten, aber für heute machen wir hier einen Cut. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Freue mich über Feedback und PS, ich habe eine neue Webseite. Ich habe versucht, die letzten Podcast-Folgen schon so ein bisschen aufzuarbeiten und die neue Webseite zu verlinken. Es ist jetzt www.laraschwar.com, also richtig clean. Und nicht mehr lara-schwart-personal-training.de. Es ist mir schon eine Weile auf den Zwirn gegangen. Und jetzt, wo ich dann aus dem Krankenhaus zu Hause war, hatte ich ja ein bisschen Zeit, Kreativarbeit zu leisten und habe mir eine neue Webseite erstellt. Die habe ich komplett selber gemacht. Bin ich auch ziemlich stolz drauf. Ich bin jetzt kein Webdesigner oder sonst was, aber ich finde meine Webseite wirklich einfach cool. Kannst du gerne mal vorbeischauen. Der Link ist hier auch in den Shownotes auf jeden Fall. Und wenn du meine Unterstützung brauchst, dann findest du auch alle wichtigen und relevanten Informationen auf der Seite. In diesem Sinne, bleib nervenstark und wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. In der nächsten Woche wieder. So, oh, zum Schluss nochmal richtig reingeschissen. So, Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mach's gut.